wenn man sich die Mittelstädte so anguckt, dann denke ich ganz oft, wenn man von oben drauf guckt, müsste das eigentlich aussehen wie so ein Donut. Außen rundherum die schönen Neubaugebiete, dann die ganzen Nahversorger haben sich dort angesiedelt mit riesigen Arealen. Und wenn man dann ins Dorf reinfährt, dann sieht man teilweise diese schönen alten Bauernhäuser mit zerschlagenen Fenstern, mit dem Bauzaun da vorne, wo keiner mehr wohnt.
Willkommen bei Loan to Value, dem Schlüssel-Podcast für Immobilienfinanzierung und Investition. Hier diskutieren Experten und Branchenführer über die neuesten Entwicklungen im Immobilienmarkt. Begleitet von einem Gin tauchen wir in tiefgehende Gespräche ein. Freuen Sie sich auf spannende Einblicke mit unserem Gastgeber Stefan Meyer.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir begrüßen heute David Huber, Geschäftsführer BFW Landesverband Niedersachsen-Bremen, der Freien Wohnungsunternehmen und Immobilienunternehmen, Buchautor und Weltenbummler nennen wir es mal. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen auch und danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wir haben natürlich heute auch einen Gin dabei, den Siegfried, heute in der alkoholfreien Version. Ich würde sagen, den probieren wir mal.
Ja, der sieht auch richtig gut aus. Zum Wohl, mein Lieber.
Ja.
Sehr erfrischend.
Man kann auch mal was Alkoholfreies trinken.
Ja, wahrscheinlich gleich erfrischend wie unser Gespräch gleich.
Mit Sicherheit. Du bist viel unterwegs, hältst viele Vorträge. Wir haben es auf der Expo auch persönlich noch gesehen. Wie fandest du die Stimmung auf der Expo?
Also für mich war es sehr, sehr erfolgreich, muss ich sagen, weil ich hatte echt viele Gespräche gehabt, vor allem auch mit Partnern des BFW und vor allem mit Leuten, die so wie ich den Wohnungsbau ja nach vorne bringen wollen. Die Stimmung insgesamt war so ein bisschen gemischt. Es gibt einige, die Zweckoptimismus üben. Es gibt aber auch wirklich nachdenkliche Stimmen, die sich ernsthafte Gedanken machen, wie es denn weitergehen wird. Und es gibt dann die Leute, die sagen, naja, machen wir das Beste draus.
Ja, sehe ich auch so. Wir haben auf gemischte Gespräche geführt. Das war klar, die Bauträger, die sind natürlich etwas, ja, sagen wir es mal, deprimiert. Hatte dir ja auch dazu ein schönes Bild geschickt, ne? Ein Bauträger und drei Finanzierer.
Ja, genau.
Also auf der Seite ist es natürlich schwierig. Wir haben da Insolvenzen erlebt. 50% der Projektentwickler sind mehr oder weniger in Insolvenz, waren so die letzten Zahlen, die veröffentlicht wurden. Allgemein, die Stimmung hält sich auf, weil wir jetzt wahrscheinlich auch mal einen Boden gefunden haben an der Stelle. Wir sehen, also zumindest für unseren Teil, den wir einblicken dürfen, viele Ausländer, also Private Equity, Institutionelle, die wieder in Deutschland kaufen, in der Regel wohnen, etwas Logistik, Büro noch sehr zurückhaltend. Das sind mal so die groben Eckdaten.
Ja, da stellen wir auch fest, dass Ausländer tatsächlich Wohnraum kaufen und interessanterweise gehen die auf Reihenhäuser und auf kleine Mehrfamilienhäuser. Also jetzt nicht mal so die großen Wohnanlagen, sondern wirklich auch, dass die dann den Privatkunden letztendlich dann bedienen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Eine spannende Entwicklung. Also ein Mitgliedsunternehmen von uns hat auch jetzt in der Nähe von Hannover ein Wohngebiet fertig gemacht. Da gehen 2/3 der Wohnungen an einen amerikanischen Fonds.
Also wir haben viele, also Amerikaner haben wir auch. Wir sehen viele Skandinavier, beziehungsweise Skandinavien-based, aber sammeln Geld überall auf der Welt ein. Also wir sehen Geld von amerikanischen Pensionskassen, Kanadiern, viele andere. Asien ist auch was dabei, etwas aus dem Mittleren Osten. Also die sehen Deutschland durchaus positiv oder sehen jetzt die Chancen einzusteigen. Mhm. Die Stimmung allgemein ist ja eher etwas betrübt, auch wirtschaftlicher Ausblick. Wir haben ja so spannende Sachen, wie dass der Neubau nicht stattfindet. Das heißt, der Bestand ist das interessante Thema. Wir haben jetzt den Bauturbo. Wir hatten auch schon im Vorgespräch mal darüber gesprochen. Wie ist deine Meinung dazu? Dass ich glaube, es ist viel Papier, viel Hoffnung, aber die Realität, wie siehst du die?
Genau so ist es. Also der Bauturbo ist eine wirklich gute Idee grundsätzlich, die wir begrüßen das ja auch. Wir begrüßen eigentlich alles, was das Bauen nach vorne bringen kann, aber er hat natürlich auch viele handwerkliche Fehler. Und ich sage mal so, wir haben in Deutschland den Föderalismus und Diese schwammigen Bestimmungen sind natürlich dem Föderalismus geschadet oder geschuldet, dass es eben dann heißt, ja, die Kommunen können anwenden, müssen aber nicht anwenden, weil sich die Kommunen natürlich nicht gerne ja, reinreden lassen. Und wir sehen aber auch, dass auf politischer Ebene die kommunalen Spitzenverbände dem Bauturbo auch sehr misstrauisch gegenüberstehen, weil es eben in die Verantwortung der Kommunen mit reingeht. Ich persönlich muss sagen, ich hoffe, dass er greift. Ich hoffe, dass das Ganze auch praktisch und pragmatisch umgesetzt wird. Und vor allem hoffe ich, dass die Verantwortlichkeitsfallen oder die Haftungsfallen, dass wir die überwinden können. Und dadurch, dass der Bauturbo ja auch so ein bisschen auf dem 34C aufbaut, hoffe ich und denke ich, dass es da relativ unkompliziert durchgehen kann. Wir müssen halt nur den Mut haben, wirklich auch anzufangen und was zu machen.
Du sprichst es gerade an. Es gerüsten sich immer gerne Politiker, ob auf kommunaler oder auf Bundesebene, damit, dass es wieder mehr Baugenehmigungen gibt, etc. Ich glaube, die vergessen immer, dass in einer Baugenehmigung man ganz schlecht wohnen kann. Die Zahl der tatsächlichen angefangenen Baustellen, die sucht man relativ vergebens, beziehungsweise wenn man was findet, muss man tief in irgendwelche Ausschreibungsplattformen eintauchen.
Jetzt hast du mal den Satz geklaut, den ich der Bremer Bausenatorin ins Tagebuch geschrieben
Okay.
habe. Die habe ich nämlich ins Tagebuch geschrieben. In Baugenehmigungen kann man nicht wohnen. Und das ist ja wirklich so. Und das Thema ist, die Baugenehmigungen sind ja eigentlich nur eine Zahl, die faktisch nichts aussagt. Und wenn man jetzt die Entwicklung einfach betrachtet, die Geschichte einer Baugenehmigung, wann wurde denn die angefangen? Das hat ja teilweise vor 12, 15 Jahren schon angefangen, als ein Projektentwickler sich auf den Weg gemacht hat, ein Grundstück zu entwickeln, das Grundstück gekauft hat, versucht hat, Baurecht zu schaffen und, und. Das ist ja ein Prozess, der über viele Jahre teilweise gegangen ist. Und jetzt ist halt der Verwaltungsakt dann irgendwann mal abgeschlossen worden und jetzt wurde die Baugenehmigung erteilt. Und die Baugenehmigung verschwindet momentan in der Regel in der Schublade des Projektentwicklers. Und bleibt dort kühl und trocken liegen, bis vielleicht sich irgendwann mal die Parameter verändert haben. Also Baugenehmigung heißt nicht, dass mehr gebaut wird, sondern Baugenehmigung heißt momentan nur, dass alte Verwaltungsakten abgeschlossen werden. Und
Absolut.
viel spannender wäre ja zu erfassen, welche Baubeginne wir haben. Und dann wird man sehen, da sieht's echt mau aus.
Absolut. Wir haben ja auch gerade in Berlin so ein prominentes Beispiel. Da gibt es ein Grundstück, ist auch öffentlich, deswegen können wir drüber reden. In Berlin-Pankow, ein ehemaliges Areal der Bahn, hat Kurt Krieger erworben vor über 20 Jahren. Seitdem kämpft er mit allen Widrigkeiten. Wie gesagt, das ist ein alter Industriebahnhof oder Güterbahnhof. Dort hat dann über ein Kieslaster sich eine Eidechse eingeschlichen, wie es immer so
Nee, die
ist.
Kreuzkröte war das.
Die Kreuzkröte war
Ja.
das. Und er muss jetzt ein Reserve- oder Ausweichgrundstück erwerben über 54 Millionen Euro, damit die umgesiedelt werden kann. Würde er auch alles machen, aber da haben wieder andere Bedenken, ob die sich denn dort heimisch fühlt. Und also der will einen Stadtteil bauen, Investitionssumme, 1 Milliarde Euro rund. Und er kommt nicht von der Stelle, weil dort auch in Pankow gerade eine gewisse Farbe im Stadtrat überwiegt, die wirklich alles verhindert, was irgendwie mit Bau oder Wohnung zu tun hat. Und gerade dort in Pankow ist eine große Zuzugswelle, sind da starke Mieten, kein Angebot. Und ja, da wird viel verhindert. Das sehen wir auch an anderen Stellen. Also da habe ich, oder wahrscheinlich du auch, hunderte Beispiele, was alles nicht gemacht wird. Und da ist es, glaube ich, gar nicht so das Thema, dass, also da gibt es keine Baugenehmigung an der Stelle. Aber ja, da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wo es überhaupt nicht funktioniert.
Dabei müsste man da eigentlich nur, einfach nur nach Wien fahren. Ich habe in meinem Buch ja drüber geschrieben, über Wien. In Wien gibt es eine ganz, ganz spannende Stadtteilentwicklung, auch ehemaliger Bahnhof. Jetzt muss man die Geschichte von Wien ein bisschen kennen. Wien hat bisher keine durchgehende Bahnstrecke, sondern es gab in Wien vier Bahnhöfe, die mehr oder weniger am Rand der Stadt waren und es gab in der Innenstadt oder in der Stadtnähe keinen Hauptbahnhof, so wie wir das aus Hamburg oder aus Berlin kennen, wo die Züge eben durchfahren. So, und der ehemalige Ostbahnhof ist komplett aufgelassen worden, ein riesiges Gelände und dort ist das Sonnenwendquartier entstanden. Das Spannende ist, das ist wirklich in unmittelbarer Nähe eines anderen sehr großen Bestandsquartieres, wo auch Tausende von Menschen wohnen. Und man hat dort wirklich innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, es waren 10 Jahre Entwicklungszeit, den alten Bahnhof zu einem sehr, sehr lebenswerten und auch liebenswerten Wohnquartier umgestaltet. Mhm. Und ja, da gab es auch Eidechsen und da gab es auch anderes Getier. Und dort hat man dann ganz pragmatisch gesagt, okay, wir fangen mal an zu bauen und geben den Tieren quasi am Quartiersrand Platz. Und spannenderweise sind die Eidechsen von selber dahin gewandert. Das war ganz interessant. Man musste die also gar nicht umsiedeln, sondern die sind da von selber hingewandert. Und das ist das ist eine Umgangsweise, wie man pragmatisch und gut mit solchen Entwicklungen umgehen kann. Aber du hast schon recht, das wird in Berlin nicht machbar sein.
Stell dir vor, du hast dein Trauminvestment mit einer bombastischen Rendite gefunden. Dein Bankpartner gibt dir Konditionen auf Einstandsniveau. Tilgung ist kein Muss und ein Gutachten ist auch nicht erforderlich. Die Rückzahlung ist jederzeit möglich und von Covenants hat die Bank noch nie etwas gehört. Glaubst du, diese Geschichte entspricht der Wahrheit? Dann muss ich dich leider enttäuschen. Diese Geschichte ist frei erfunden. Die Wahrheit finden wir für dich heraus. Buche dir gern ein Kennenlerngespräch. Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung.
Wir hatten auch in einem unserer letzten Podcast-Folgen den Thomas Doll von der Troikon. Der hat sich auch ein Betätigungsfeld ausgesucht, das an Masochismus grenzt. Er erwirbt Grundstücke, beplant die und lässt dann oder baut zusammen mit öffentlichen Wohnungsunternehmen oder kommunalen Wohnungsunternehmen dort diverse Abschnitte, jeweils anderes Wohnungsunternehmen. Und er hat auch halt Planungszeit von Minimum als 15 Jahren. Er hat auch ein großes Projekt, auch in Berlin-Pankow, allerdings ganz im Norden, in Französisch-Buchholz. Da ist sogar ein neuer Bahnhof gebaut von der S-Bahn, beziehungsweise sogar die Gleise etwas verlegt, meine ich. Also der kennt auch wirklich Schmerzen und könnte uns Storys erzählen. Aber wir wollen ja nicht nur klagen. Wie sieht es bei euch im Norden aus? Wohnungsbau ist ja auch da ein großes Thema, gerade in den Ballungszentren. Wie erlebst du da die Politik in Verbindung mit kommunalen als auch privater Immobilieninvestitionen?
In der Norden ist ja gut gesagt, wir sind im Nordwesten, Niedersachsen und Bremen. Es ist spannend. Also Niedersachsen ist ja ein Flächenland. Von Göttingen bis nach Norden haben wir fast 400 Kilometer Strecke. Und genauso lang wie die Strecke ist, genauso abwechslungsreich ist auch die Landschaft. Und jetzt gehen wir mal in die Landeshauptstadt Hannover, die sich jetzt gerade auf den Weg macht, auch mal wieder einen neuen Gebäudestandard einzuführen beziehungsweise zu diskutieren, weil man kann es ja nicht stehen lassen, dass es jetzt einen Hamburger Standard gibt und dann den Bremer Weg und das Hildesheimer Modell, sondern jetzt muss man ja auch in Hannover einen eigenen Standard erfinden, was uns viel Zeit und Geld und Mühe kostet, aber letztendlich auch nicht viel bringen wird. Situation ist in Niedersachsen tatsächlich auch ziemlich dramatisch. Es wird relativ wenig gebaut. Wir haben ja in Hannover eines der größten Wohnbaugebiete in der Nähe der Messe Deutschlands und da geht momentan auch nicht viel weiter. Das sind die ersten Bauabschnitte, sind jetzt abgeschlossen, die werden jetzt bezogen. Die sind im Grunde genommen eigentlich schon komplett besetzt und man müsste dringend weiterbauen, aber irgendwo haben die Investoren momentan einfach kein, wie soll ich sagen, keinen Griff, das finanziell einigermaßen gut über die Runden zu kriegen, weil letzten Endes können die ja kein Geld mitbringen, sondern die müssen ja Geld verdienen.
Und das ist so ist es. Und das ist ja gerade bei uns das große Thema. Viele sehen es an den Baukosten, die natürlich auch ein Riesenthema sind, aber in den Mid-90ern hatten wir auch hohe Baukosten, hohe Zinsen, hat es auch funktioniert. Allerdings ist das Ungleichgewicht aktuell so groß, dass du weißt es selber, was brauchst du für eine Miete, wenn du ein Grundstück erwirbst und ich sag mal einen mittleren bis einfachen Neubau hinstellst, brauchst du mal im Durchschnitt wahrscheinlich 20, 21 Euro Miete, zumindest in den Ballungszentren, damit das irgendwie funktioniert. Also das brauchen auch die kommunalen Unternehmen, nicht nur die bösen Investoren. Und wenn du dann noch Themen drin hast, dass du eine gewisse Quote, 30%, wie viel auch immer, an Sozialwohnungen hast, müssen die auch noch gesponsert werden in irgendeiner Form, also entweder durch die anderen Mieter oder durch Förderprogramme. Das macht die Sache für viele nicht sonderlich attraktiv.
Nö, die Förderung reicht ja auch nicht aus, um das Gap auszugleichen, das wir haben zwischen der Kostenmiete, die wir bräuchten und der Miete, die dann verlangt werden darf. Und ich habe ja, oh, das war schon, ist schon 2 Jahre her, bevor wir zur Expo Real gefahren sind, habe ich der Hatzian Interview gegeben und habe dort mal ganz ketzerisch gesagt, wenn man es richtig nüchtern und neutral betrachtet, müssten wir eigentlich, und das war vor 2 Jahren, eigentlich schon bei 25 € Kostenmiete sein. Und das war schon sehr mutig, aber wir werden über kurz oder lang dahin kommen. Es sei denn, wir kriegen irgendwie anders die Kurve. Aber da sehe ich momentan kein Licht. Wir haben jetzt nur mal so als Beispiel auch eine Entwicklung in Hannover, die ehemalige Hauptmann-Fritsch-Kaserne, die von der Niedersächsischen Landgesellschaft entwickelt wird, wo wir über Quadratmeterpreise von 500 € und mehr rechnen, die die Landgesellschaft tatsächlich aber auch braucht, weil der Aufwand für die Bombenräumung und für die, ich sag mal so, für die Aufbereitung des Bodens einfach exorbitant hoch waren. Das ist jetzt nicht, dass da irgendwie jemand ein Wahnsinnsgeld verdient, sondern das ist einfach, weil die Kosten für die Sanierung so hoch waren. Nur bei 500 € pro Quadratmeter, wie will man da dann noch bezahlbaren Wohnraum draufstellen? Das funktioniert nicht. Vor allem, wenn man dann auch noch mal wieder überlegt, was die Kommune sich einfallen lässt, um den Wohnbau teurer zu machen. Gründach und Solar. Widerspruch in sich, wird
Genau.
beides verlangt. Dann soll viel Holzhybrid gebaut werden. Und. Also, und ich sage mal so, wenn ich durch Niedersachsen gehe, Holzhybrid hat in Niedersachsen ja keine Historie. Das muss man sich ja mal reinziehen.
Das ist eher der Backsteinklinker
Ja,
gefragt.
genau. Die auch ein Schweinegeld kostet. Ne? So, und das sind halt die Sachen, die einfach ein Wahnsinn sind. Und wenn man dann in die Dörfer rausfährt, und ich war ja dieses Jahr im Sommer echt viel unterwegs, ich habe unsere Mitglieder besucht, ich habe da viele Kilometer auf der Straße zurückgelegt, und wenn man mit offenen Augen durch die Landschaft fährt, dann sieht man echt, wie dringend wir Wohnbau brauchen. Und vor allem klugen Wohnbau. Gerade in den Mittelstädten. Ich glaube, da kann man sogar noch gut, ganz gutes Geld verdienen. Aber wenn man sich die Mittelstädte so anguckt, dann denke ich ganz oft, wenn man von oben drauf guckt, müsste das eigentlich aussehen wie so ein Donut. Außen rundherum die schönen Neubaugebiete, dann die ganzen Nahversorger haben sich dort angesiedelt mit riesigen Arealen. Und wenn man dann ins Dorf reinfährt, dann sieht man teilweise diese schönen alten Bauernhäuser mit zerschlagenen Fenstern, mit einem Bauzaun da vorne, wo keiner mehr wohnt. Oder man sieht auch noch alte Gebäude, die einfach schon so heruntergekommen sind, aber wo noch Menschen wohnen und, ich sage mal so, Menschen ausharren und den Dorfkern einigermaßen am Leben halten, dann sieht man leere Ladenflächen. Der Kreislauf von früher, den gibt es ja nicht mehr. So, und und so sterben Städte und Dörfer, und dann darf man sich nicht wundern, wenn die Leute dann sagen, ja gut, dann ziehe ich in das nächste Oberzentrum. Und in Niedersachsen haben wir nicht so viele, aber dann sieht man halt die Märkte in Oldenburg, in Osnabrück, teilweise sogar schon in Nienburg und natürlich ganz besonders Braunschweig, Wolfsburg, Göttingen, wo die Leute alle hinwollen und wo wir dann exorbitant hohe, ja, Mietpreise haben, weil der Markt das teilweise natürlich auch hergibt, weil es gibt ja Leute, die das teilweise noch bezahlen können. Aber, und jetzt kommt eins, die Mitte der Gesellschaft wird komplett übersehen. Ne? Wir machen geförderten Wohnungsbau, das ist wichtig für die Menschen, die Bedarfe eben haben. Und wir machen eben dann auch den Wohnbau, und der geht ja immer noch ganz gut weg, das Penthouse und so weiter, das läuft ja alles noch. Aber für die Mitte der Gesellschaft, sprich jetzt für Angestellte, für leitende Angestellte, für die bauen wir gerade gar nicht. Und
Absolut.
das ist ein Drama, weil das sind ja die Menschen, die unser System aufrechterhalten, die arbeiten gehen, die Steuern zahlen, die Kinder in die Welt setzen, die Kinder ausbilden und damit neue Arbeitskräfte kommen oder Nachwuchskräfte kommen. Und die werden komplett übersehen, und für die bauen wir gar nicht.
Ja, noch zu dem Thema von vorhin. Wir, die kleinen Orte, werden leer gezogen. Ich war im letzten Jahr in einer großen Motorradtruppe in Hannover-Schmünden. Eine wunderschöne Altstadt. Wirklich traumhaft schöne Fachwerkbauten. Die Stadt ist halb verwaist. Jeder zweite Laden leer, selbst in der Fußgängerzone. Keiner fässt diese Häuser mehr an, weil du natürlich riesen Denkmalschutzthemen hast und gigantischen Kostenaufwand. Dann fragt man Leute, okay, wo arbeiten denn die Menschen hier? Ja, die fahren alle morgens nach Göttingen.
Oder nach Kassel.
Oder nach Kassel und arbeiten dort. Also es gibt die, du hast dort kaum noch Industriebetriebe oder größere Arbeitgeber. Es ist traumlos für eine Stadt, wo sich die Flüsse treffen. Es ist wirklich Ein ganz trauriges Bild. Eine wunderschöne Stadt, aber leider total daneben. Und wie du sagst, das Thema Mittelschicht, der sich keine Wohnung leisten kann. Ich finde es mal ganz erstaunlich. In der aktuellen Debatte, wir haben ja gerade auch in Berlin Thema Mietendeckel enteignen, dieses ganze Zinnober. Ich frage mich immer, gerade von den Linken, wäre es da nicht mal so eine Idee zu sagen, wir machen ein Programm, wir brauchen jetzt nicht Geld in die Hand nehmen, also keine Förderung, sondern einfach, wir machen ein Programm, wie Leute in Wohneigentum kommen. Das stört mich ungemein. Also, das ist in ganz Europa sind wir die Schlusslichter, was das Wohneigentum
Ja.
angeht. Und warum bringt man nicht junge Familien Wohneigentum? Fängt an mit die erste selbstbewohnte Immobilie, zahlst du keine Grunderwerbsteuer für, kann man vielleicht noch irgendwelche vergünstigten Darlehen über die KfW bereitstellen. Zum Teil gibt es das ja, aber dass man da mal in die Gegend wird und sagt, okay, wir haben Eigentum, das kann man auch vererben. Das heißt, die nächste Generation hat auch was davon. Es wird nur auf den Mieter geschaut, die es sicherlich gibt, aber wie kriegen wir denn die Leute? A, wie kriegen wir die wirtschaftlich dazu? Also unsere Wirtschaft mal anzukurbeln. B, wie kriegen wir sie denn auch ins Eigenheim, beziehungsweise in die eigene Wohnung, um auch für die Zukunft, auch für das Thema Alter und Rente dann ein bisschen vorzusorgen. Das fehlt vollständig in der Debatte. Also anderen was wegnehmen, kann man einmal verteilen, weißt du selber, bringt langfristig nichts.
Ich krieg langsam einen trockenen Mund. Lass es nochmal anstoßen.
Gerne.
Der ist nämlich wirklich lecker. Prost.
Zum Wohl.
Oh.
Wie siehst du das oder wie erlebst du das bei dir in Niedersachsen und
Du
Bremen?
sprichst da ein total wichtiges Thema an. Ich gehe da sogar so weit, dass ich sage, da begeht die Politik Verfassungsbruch. Warum sage ich das? In der Verfassung ist die selbstbewohnte Immobilie ja mit drin, als Teil der Altersvorsorge. Die Altersvorsorge war ja immer auf drei Säulen aufgebaut. Und da ist eine ganz wichtige Säule die selbstbewohnte eigene Immobilie. Und jeder, der dagegen arbeitet, begeht eigentlich im strengsten Sinne Verfassungsbruch. So, das ist das eine. Das zweite ist, wenn du mal guckst, wie viel Geld private Menschen auf ihren Konten haben, das ist ja alles Geld, das, wenn wir den privaten Wohnbau fördern würden, das ist ja alles Geld, das gehoben werden könnte, ohne dass der Staat auch nur einen Cent ausgibt. Wenn man die Grundlagen so anpassen würde, dass es für den Privaten, für die Mittelschicht wieder interessant ist und möglich ist, Wohneigentum zu schaffen, da hätten wir plötzlich so viel Geld und so viel Arbeit, dass wir auch, und das wäre das Schöne dann ja, den Mietermarkt total entlasten würden. Also das ist ja genau das, was wir als BFW immer sagen. Leute, lasst uns die Menschen doch ins Wohneigentum bringen, damit entlasten wir den Mietermarkt. Und ich habe jetzt mal die letzten Tage so ein bisschen drüber sinniert, was könnten wir denn eigentlich tun? Ich meine, wir haben ja die Region Hannover nur als Beispiel. Das sind ja viele kleine Kommunen, teilweise auch sehr ländlich und sehr urban. Und dort ist die Situation auch mit diesen Donutdörfern. So, und die sind aber alle relativ gut angebunden an die Stadt Hannover, an die Landeshauptstadt Hannover. Ich sage mal so, es gibt viele Menschen, die bereit wären, sich dort was aufzubauen, wenn denn dann auch die andere Infrastruktur passt. Und wenn wir es wieder hinkriegen, dass wir gerade in diesem ländlichen Bereich die Dorfzentren wieder reaktivieren und wohnbar machen, von mir aus auch das ein oder andere Bistro damit rein oder also wo die Menschen leben können und was erleben können. Dann würden wir auf relativ ja, kurzen Wege das Thema Wohnungsnot eigentlich abwürgen können, beziehungsweise erledigen können. Und ich will jetzt mal eins sagen, das erschreckt mich ja immer wieder. Es gibt ja von Statista diese Statistik der wohnungslosen Menschen. Sondern es sind nicht die Menschen, die obdachlos sind. Das sind zwei Gruppen. Das muss man sich einfach mal auch klar werden. Die obdachlosen Menschen, die sind eben die, die in den Innenstädten ganz oft zu sehen sind, unter Brücken und so weiter. Aber die wohnungslosen Menschen, die sind offiziell nicht sichtbar, weil die gehen zur Arbeit, die sind immer noch Steuerzahler, aber die haben eben keine eigene Wohnung mehr, sondern die sind in Hostels untergebracht, die sind teilweise wieder zurückgezogen in die Kinderzimmer bei ihren Eltern, wohnen bei Freunden oder anderen Behelfsunterkünften. Die organisieren sich ja immer noch selber, aber die sind offiziell wohnungslos. Und wir haben es geschafft, innerhalb von nur 3 Jahren die Zahl von etwas über 500.000, ich glaube, das waren damals 520.000, auf jetzt über 700.000 aktuell hochzuschaukeln. Und das sind ja Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Also ich will mal einen Fall aus meinem persönlichen Umkreis erzählen. Verheiratet, zwei Kinder. Und wie es der Teufel halt dann haben will, die Beziehung funktioniert nicht mehr. Er ist, ja, was ist er, Abteilungsleiter in einem großen internationalen Unternehmen, verdient das ja gar nicht so schlecht. zahlt jetzt für die zwei Kinder den Unterhalt, weil er das einfach so will und seine Verantwortung da sieht, zahlt sogar seiner Ex-Frau noch einen kleinen Unterhalt. Da bleibt nichts mehr über für die eigene Miete. Der wohnt jetzt wieder bei seinen Eltern im Kinderzimmer.
Wahnsinn.
So, und das ist, sind ja keine Einzelfälle. Ich glaube, jeder von uns
Ja.
kennt so einen Fall. Und das sind 700.000 Menschen. Und um das mal für die Zuhörer da draußen einfach mal zu versinnbildlichen, was bedeutet das eigentlich? 700.000 Menschen ist ja nun mal eine fiktive Zahl, die man nicht so richtig greifen kann. Aber 700.000 Menschen ist eine Stadt wie Frankfurt. Das heißt, uns fehlt eine komplette Stadt wie Frankfurt. Das natürlich über das ganze Bundesgebiet verteilt, aber das ist schon
Ja.
echt heftig, wenn man sich das einfach nur mal so reinzieht, was uns da gerade abgeht und welche enorme Aufgabe wir hätten.
Absolut. In Berlin dürfen wir ganz gespannt sein, also im nächsten Jahr Wahlen. So also wie es aktuell andeutet, haben wir eine rot-rot-grüne Regierung. Das dürfte also auch noch sehr spannend sein. Ich weiß gar nicht, wie die Verhältnisse aktuell in Niedersachsen sind und in Bremen. Gut, Bremen war, glaube ich, immer rot. Niedersachsen auch oft. Ich
In Niedersachsen haben wir
weiß nicht
gerade
genau.
Rot-Grün.
Rot-grün. Deine Einschätzung? Wie sind die politischen Lager in Niedersachsen und Bremen zum Thema Wohnungsbau? Würdest du sagen, die Schwarzen und andere Parteien sind da eher pro oder was erlebst du dort?
Das Thema Wohnungsbau findet ja in der großen Politik eigentlich gar nicht statt. Wir haben in Niedersachsen lange Zeit das Glück gehabt, mit Olaf Vlies hatten wir einen Wirtschaftsminister, der sich auch als Bauminister bezeichnet hat. Und das hat er auch gelebt. Wir haben jetzt auch wieder einen SPD-Minister, nachdem Olaf Vlies Ministerpräsident geworden ist und der das Thema Wohnen dankenswerterweise auch in die Staatskanzlei mitgenommen hat. Aber wir haben jetzt einen SPD-Nachfolge-Wirtschaftsminister, den das Thema Bauen auch sehr, sehr wichtig ist. Und wir diskutieren sehr intensiv, wie wir das Ganze nach vorne bringen können. Und ich weiß ja nicht, inwieweit du das beobachtet hast. Wir haben ja in Niedersachsen letztes Jahr die Bauordnung novelliert, eine der modernsten Bauordnungen, um den Bestand zu sanieren. Man nennt sie auch die Umbaunovelle und es geht ja weiter. Also es wird ja weitergemacht. Wir haben dieses Jahr das Thema, dass alle Nebenbauten genehmigungsfrei gestellt wurden, was natürlich für Kapazitäten sorgt in den Bauämtern, damit die sich wirklich auch um andere Sachen kümmern können. Ist ein ganz wichtiger Schritt und das geht ja weiter. In Bremen haben wir Rot-Rot-Grün, wie du schon richtig bemerkt hast. Wir hatten dort über viele Jahre eine Bausenatorin, die sich den Gesprächen mit der Branche komplett verweigert hat. Ich habe mich zum Schluss ihrer Amtszeit auch mal richtig angelegt mit ihr und habe ihr dann auch, sie hat sich dann beschwert darüber und 2 Wochen vor der Wahl und dann habe ich gesagt, legen Sie sich mal ganz getrost wieder zurück, Sie werden sowieso keine Bausenatorin mehr. Und ich hatte dann ja auch Gott sei Dank recht. Wir haben jetzt eine Bausenatorin mit der Özlem Ünsal, die wirklich gut ist, die mit der man reden kann. Aber die muss halt den ganzen Mist, den die Vorgängerin da aufgebaut hat, erstmal aufräumen. Und da ist sie auf einem guten Weg. Also wir kriegen da auch einiges hin. Sind ja jetzt auch in der Diskussion um den Bremer Weg. Wir hatten ja von der alten Bausenatorin den Bremer Standard vorgegeben gekriegt. Der war ja der normale Baustandard bundesweit plus noch mal ein ganzes Paket obendrauf. Das hat die Frau Ünsal komplett entsorgt. Und jetzt geht es darum, da auch Kostenreduzierungen hinzukriegen. Da sind wir in guten Gesprächen. Man ist sich des Ernstes oder den Ernst der Lage eigentlich bewusst. Aber die Fraktionen spielen da ja auch nicht mit. Und das ist eine Tragödie an und für sich. Und es passiert halt einfach viel zu wenig. Mein Vorstandsvorsitzender ist Unternehmer, der es gewohnt ist, der geht ins Gespräch rein und kommt mit dem Ergebnis raus. So, und das ist halt in diesen politischen Gesprächen nicht der Fall. Also der wird ganz oft, Herr Streicher sagt ja dann auch, wir gehen da in die Gespräche rein, um Schlimmeres zu verhindern. Und da hat er völlig recht. Und das ist genau das, was uns so umtreibt, dass die Behörden und die Interessensvertretungen teilweise einfach auch Sachen verlangen, wo man sagt, ey Leute, das hat mit Wohnbau nichts mehr zu tun. Ne, wenn wir ein Baugebiet entwickeln müssen und dann die Kita bauen müssen und mittlerweile auch gefordert wird, dass wir die dann auch betreiben, weil die Kommunen nicht mehr in der Lage sind, eigene Mitarbeiter zu finden. Also das ist schon eine Dramatik an und für sich, die echt schlimm ist und wo wir einfach Auswüchse bekämpfen müssen.
Absolut. Also ich sehe auch in meiner privaten Gemeinde, wo ich wohne, auch der Bürgermeister hier, der eigentlich sehr wirtschaftsnah ist, auch der will keine Weiterweiterung, weil Themen halt aufkommen wie, okay, wenn wir jetzt dort, ich glaube, ich weiß noch geplant, 250 Wohnungen, ein kleines Gewerbegebiet. Dann geht es halt los, er muss Infrastruktur schaffen in Form von Kita, Schule, sonstige Themen. Das wird er aus dem Haushalt irgendwann nicht tun können oder vielleicht kann er es auch nicht. Das führte an vielen Orten dazu und ähnliche Beispiele, wie du beschrieben hast, dass dieser Bauturbo wahrscheinlich leider, muss ich sagen, ich mag Frau Huberts, ihre positive Art. Sie kommt zwar nicht vom Fach, aber sie bringt da, glaube ich, den nötigen Esprit mit, einfach versanden wird, um das vorsichtig auszudrücken. Und ich denke auch, solange die finanzielle Situation auf dem Zinsmarkt so ist, wie sie ist, an den Baukosten kann man vielleicht noch ein bisschen was machen, das muss man schauen.
Da kann
Aber
man
ich
ganz viel
glaube,
machen.
allein die Kapitalkosten sind halt so hoch, dass es im Moment schwierig ist, dort weiterzubauen und dann halt den politischen Gegenwind. Es gibt immer Interessensgruppen. Wir haben in jeden Fraktionen Verhinderer, die entweder die berühmte Kröte retten wollen oder irgendetwas anderes reinsetzen. Ich kenne viele Sachen auch von einem Berliner Kunden, der gerade um sein Projekt kämpft, was auch seit 15 Jahren im Gespräch ist, eigentlich alles durch. Jetzt gab es dann einen Wechsel beim Baustadtrat, obwohl der vorherige alles genehmigt hat und dann auch neue sagten, nee, also das, da hätte er noch eine andere Sichtweise, das müssen wir jetzt nochmal aufmachen, das Fass. Also
Ja.
es ist der absolute Wahnsinn.
Wobei ich dir da ein klein wenig widersprechen muss jetzt. Die Zinsen allein sind es ja nicht, die das Bauen so schwierig
Allein
machen.
nicht.
Ne, weil wir hatten ja schon, die älteren Zuhörer können sich da ja wahrscheinlich auch erinnern, wir hatten ja schon Zeit mit 5 und 6% Hypothekenzinsen. Das ist ja nichts Neues, damit sind wir ja klargekommen. Aber das, was heute eben dazu kommt, das sind dann diese ganzen Nebenkriegsschauplätze zur Finanzierung. Das ist das Thema ESG. Das kostet ein Schweinegeld. Das ist auch das Thema, die Eigenkapitalhürden sind deutlich höher geworden. Das ist auch das Thema, die Anforderungen an die Sicherheiten ist eine ganz andere geworden. Und wenn ich heute sehe, dass Finanzinstitute dem Bauträger erst dann irgendwo eine Finanzierung gewähren, wenn er ein neues Projekt anfängt und schon über 50% verkauft hat. Und da beißt sich die Katze so ein bisschen in eigenen
Dann
Schwanz.
brauche ich es eigentlich gar nicht mehr,
Ja,
ne?
so und das sind die Nebenkriegsschauplätze, die die Finanzierung so teuer machen. Die Zinsen allein sind es gar nicht. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn die Zinsen nach unten gehen, aber wir sind ja schon vom Hoch in 2024 ein bisschen runtergegangen, sind jetzt momentan gerade relativ stabil im kurzfristigen Zins. Und auch wenn man sich die langfristigen Zinsen anguckt, diese 30-Jahre-Zinskurven und so weiter, da sind wir jetzt ja, ich sag mal so, in einer relativ stabilen Seitwärtsbewegung. Ne?
Absolut.
So und das wird spannend werden, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass die Zinsen noch dramatisch nach unten gehen würden. Was wünschenswert wäre, wäre tatsächlich dieses ganze Thema mit den Nebenkriegsschauplätzen, ESG und so weiter einzudämmen.
Ich habe letztens noch eine Zahl gehört, dass wahrscheinlich um die 35% der Kosten in einem Neubau auf Regulatorik zurückgehen. Also A, Thema Steuern, Genehmigungen, Regulatorik.
Ja.
Wahnsinn. Also ich sag mal, das sind ja, da können wir mindestens die Hälfte einsparen, wenn wir es ein bisschen vernünftig aufstellen. Sicherlich, der Bauturbo geht schon in die Richtung, aber da müsste noch viel mehr gehen.
Ja, vor allem, da stehen ja keine Sachwerte dann entgegen. Ne? Die ganzen Vorfinanzierungskosten. Wenn ich heute ein Grundstück kaufe und dann 15 Jahre auf ein Baurecht warte, dann das Geld ist ja weg. Da ist ja kein Sachwert dagegen. Ne, und das ist ja das Schlimme. Und da müssen wir uns ändern. Aber auch das Thema Bautechnik. Wir haben natürlich da schon regulative Anforderungen. Und jetzt muss ich mal so ganz kurz reingehen. Ich war ja selber mal in einem Normenausschuss. Bei einem meiner alten Arbeitgeber durfte ich dann auch Normen mitschreiben und ich weiß, wie Normen entstehen. Und das Interessante ist, wir haben ja ein Regelwerk mit in der DIN, die immer vom höchsten Standard ausgeht. Ne? Also DIN ist grundsätzlich höchster Standard und dann werden darunter dann die Ausnahmetatbestände erklärt oder zugelassen. Ich will mal ein ganz doofes Beispiel sagen. Wir haben in Niedersachsen im Harz relativ viel Schadholz durch die Trockenheit und durch den Borkenkäfer. So, und die DIN-Norm für Bauholz sagt grundsätzlich als oberste Regel aus, Holz, das vom Borkenkäfer betroffen ist, darf nicht als Bauholz genommen werden. So, der Sachbearbeiter im Bauamt liest das und nimmt das für bare Münze. Und dann gibt es ganz viele Ausnahmetatbestände. Und letzten Endes, wenn man alles runterbricht, kann man sehr wohl das Holz als Bauholz nehmen, sofern es nicht unter einer gewissen Feuchtigkeit gekommen ist. Und die befallenen Stellen vom Borkenkäfer müssen immer mindestens 1,5 Zentimeter von dem Holz entfernt sein, die man dann für Bauholz nimmt. Und jetzt, wenn man den Borkenkäfer kennt, der ist außen in der Rinde. Und der geht vielleicht 0,5 Zentimeter ins Holz rein. Das heißt, faktisch ist jeder Baum, der nicht völlig ausgetrocknet ist, tatsächlich aus Bauholz zu verwenden. Geht aber in den Bauämtern nicht durch, weil die immer nur die erste Zeile der Norm lesen. Das sind so Sachen, wo man sich echt Gedanken muss und machen muss und viele andere Themen. Und da muss ich dann auch unserer Branche ab und an mal den Spiegel vorhalten und sagen, Leute, es gibt so viele Innovationen, wie wir mit relativ einfachen Mitteln die Baukosten senken können. Warum, verdammt nochmal, machen wir immer noch bei den hohen energetischen Standard wassergeführte Heizungen rein, um für 10 Tage im Jahr ausreichend Wärme zur Verfügung zu haben? Es gibt andere Techniken und ich habe dazu ja ein Buch geschrieben, habe ich dir ja vorhin auch gegeben, sogar mit einer Signatur.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wir können es nur empfehlen, wir verlinken es natürlich
auch. Ja, und da habe ich ja auch mal so drüber philosophiert, welche Möglichkeiten es gibt, um da relativ schnell relativ viele Kosten einzusparen, ohne Normen zu verletzen und ohne diesen Hamburger Standard und whatever zu nutzen. So, und das sind ja alles Beispiele, die aus der Praxis kommen, die ja schon gelebt wurden. Wir müssen nur den Arsch in der Hose haben, Entschuldigung, auch mal neue Wege zu gehen. Und da muss sich unsere Branche auch tatsächlich Vorwürfe gefallen lassen und sagen, wir müssen nicht immer 120% Sicherheit haben. Es geht auch mal mit 100% Sicherheit.
Ein schönes Schlusswort.
Sind wir schon soweit?
Ja, wir haben schon fast 40 Minuten rum.
Ja, aber wir haben den Gin ja noch gar nicht ausgetrunken.
Ja, das schaffen wir.
Das schaffen wir doch. Prost nochmal, ne?
David, ich danke dir ganz doll. Ja, an die Zuhörer, bis zum nächsten Mal und verfolgt gerne auch den David und kauft sein Buch. Kauft sein Buch.
Ich danke dir, dass ich zu dir kommen durfte und auch die ganze Atmosphäre hier in deinem Büro ist wirklich toll. Und wenn ich denke, wer ist nochmal dein Nachbar 2 Etagen über dir?
Das dürfen wir nicht erzählen. Ne?
Ach, das dürfen wir gar nicht erzählen.
Da weiß ich nicht, aber ich glaube, sonst kriegen wir Ärger. Ich weiß nicht genau. Wir sind gut aufgehoben.
Ja, aber ich kann euch nur sagen, wenn ihr Finanzierungen machen wollt, dann besucht mal den Stefan in seinem Büro hier. Tolle Aussicht auf Berlin. Ein richtig schönes Büro, nette Atmosphäre und Verein. Er hat verdammt leckeren Gin hier.
So sieht's aus. Ich danke dir.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie bei Loan to Value, präsentiert von IBM Financial, dabei waren. Bleiben Sie dran für mehr Einblicke in die Immobilienwelt. Abonnieren Sie uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder spannende Perspektiven im Immobiliensektor erkunden.